Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen, ich bin Kirsten Dietrich. Und bevor ich Ihnen sage, worum es in dieser Folge des Religionen-Podcasts gehen soll, habe ich ein kleines Rätsel für Sie. Ich habe hier nämlich einen Brief von einer jungen Frau an ihre Eltern aus dem Jahr 1489. Und da preist sie im typisch spätmittelalterlichen Überschwang einen ganz besonderen Ort an. Und meine Frage wäre, können Sie sich vorstellen, welcher Ort das ist?
Ich, eure liebe Tochter, danke eurer väterlichen und mütterlichen Liebe aufs Höchste und Freundlichste für alles Gute, das ihr mir von meiner Kindheit bis zu dieser Stunde lieblich erwiesen habt. Besonders dafür, dass ihr mich an diesen Ort gegeben habt, in dem ich ruhevoll leben kann wie in einem wonnigen, lustigen Paradies und spazieren gehen kann in dem süßen Rosengarten meines Bräutigams unter den weißen Lilien und zwischen den roten Röschen in geistlicher Wonne, so oft mich danach verlangt.
Das Paradies, in dem diese junge Frau so gerne lebt, ist das Kloster. Oder genauer, die strenge Klausur eines Frauenklosters, deren Tür sich hinter ihr geschlossen hat. Und sie findet es richtig toll. Die junge Frau sieht da kein Gefängnis, sondern einen geschützten Garten. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen jetzt nachdenken. Extra Räume für Frauen, ist das eigentlich eine Zumutung, die von der Welt ausschließt, oder ist das eine Chance, unter Frauen ein ganz eigenes Leben zu führen, wie es in einer gemischten Gesellschaft eben nicht möglich wäre? Ich habe Beispiele für Frauenräume aus verschiedenen Religionen, aus dem Islam, dem Christentum und dem Buddhismus. Frauenräume, sind das Orte des Ausschlusses oder der Stärkung? Ein erstes Beispiel kommt aus dem Bereich des Islam. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat, so der volle Name, gilt oft als islamische Reformbewegung. Und zumindest in Bezug auf den Status der Frauen scheint das in vielerlei Hinsicht auch zuzutreffen. Ahmadi-Frauen haben eine eigene Organisation, sie verfügen über eigene finanzielle Mittel und sind überdurchschnittlich gut ausgebildet. Aber in der Gemeinde herrscht auch eine strikte Geschlechtertrennung, was für viele in Deutschland ja quasi gleichbedeutend mit Unterdrückung ist. Doch muss diese Trennung wirklich immer Ungleichheit bedeuten? Oder kann man auch getrennt gleichberechtigt leben? Julia Lai hat mit Ahmadis, mit einer Islamwissenschaftlerin und einer Expertin für Mädchenschulen gesprochen.
Also einmal halt ja, die Moschee selbst, unten der Gebetsraum der Herren, oben Gebetsraum der Damen.
Hellgrauer Stein, eine schlichte Kuppel, ein niedriges Minarett. Imam Said Arif führt über das Gelände der Khadija-Moschee in Berlin-Heinersdorf. Der Imam schließt die Tür zum Frauenraum auf. Eine Überraschung. Er ist genauso groß wie der der Männer. Das ist nicht selbstverständlich. Noch immer gibt es in vielen deutschen Moscheen gar keine Frauenbereiche oder nur kleine. In Ahmadi-Moscheen gäbe es hingegen immer Platz für Frauen, betont der Imam.
Wobei das halt von Moschee zu Moschee sehr unterschiedlich ist. Mal sind die Männer oben, die Frauen unten, mal umgekehrt, mal ist man auf einer Ebene mit einer Trennwand. Kommt einfach auf die Ressourcen drauf an.
Von manchen anderen Muslimen werden Ahmadis nicht als solche akzeptiert, weil sie auch den Gründer ihrer Gemeinschaft, Mirza Rulam Ahmed, als Propheten verehren. Aus Sicht der Ahmadis hat er den Islam im 19. Jahrhundert für die Moderne neu interpretiert. Etwa in Bezug auf die Frauenfrage ist für Außenstehende aber nicht sofort zu erkennen, ob diese Reform ein Fortschritt war. Getrennt, aber gleichberechtigt. So in etwa ließe sich die Selbstdarstellung der Ahmadiyya in dieser Frage zusammenfassen. Ahmadi-Frauen haben eigene Räume, eigene Strukturen, eigene Mittel. Und davon oft beträchtlich mehr als Frauen in anderen Gemeinden. Aber sie sind von den Männern meist auch streng getrennt. Bei der Jalsa Salana etwa, dem Jahrestreffen der Ahmadiyya in Deutschland mit bis zu 40.000 Besuchern, organisieren Männer und Frauen je ein eigenes Programm. Auch Vorträge oder Workshops in den Moscheen finden häufig getrennt statt. Von der Mehrheitsgesellschaft wird diese Art von Geschlechtertrennung heute beinahe automatisch mit Unterdrückung gleichgesetzt. Hola Mariam Hübsch, Publizistin und selbst Ahmadi, widerspricht.
Also die Frauen, wenn sie in die Moschee gehen und einen Raum für sich haben, dann ist es oft so, dass sie dort ihre Mäntel ausziehen, dass sie vielleicht ihr Kopftuch lockern, ihr Schleier lockern. Das ist ja genau der Vorteil auch, dass die Frauen so einen Safe Space für sich haben, wo sie dem männlichen Blick gar nicht ausgesetzt sind und einfach ganz frei sich bewegen können.
Die Islamwissenschaftlerin Juliane Hammer forscht an der University of North Carolina zu Islam und Gender. Sie sagt, ob separate Räume gut oder schlecht für Frauen sind, hänge vom Kontext ab.
Und ein Teil davon ist, dass ein Raum für Frauen ein geschützter Raum sein kann, in dem Frauen Sachen machen können, die sie in der patriarchalischen Gesellschaft sonst nicht machen können. Also wie zum Beispiel Sachen lernen, in verschiedenen Funktionen arbeiten, unter sich sein. Aber ein geschützter Raum kann natürlich auch zum Gefängnis werden.
Positiv könne die Trennung sein,
wenn Frauen das selbst entscheiden, dass sie also lieber unter sich sein wollen für verschiedene Veranstaltungen, fürs Gebet. Dann finde ich, ist es noch was anderes, als wenn die Männer in Führungspositionen diese Entscheidung für Frauen treffen.
Oberste Autorität in theologischen Fragen ist in der Ahmadiyya seit jeher ein Mann, der sogenannte Kalif, der allerdings keinerlei weltliche Macht besitzt. Die Geschlechtertrennung ist in der Gemeinschaft von oben vorgegeben. Auf der deutschen Webseite der Ahmadiyya etwa erläutert man sie mit dem Text eines früheren Kalifen. Darin heißt es:
Eine Betonung keuschen Lebensstils, wohl abgeschirmt gegenüber den Gefahren eines Kurzschließens des Geschlechtstriebs, ist ein wichtiges Merkmal islamischer Gesellschaftsordnung.
Sind die Frauenräume der Ahmadiyya also Schutzraum oder Gefängnis? Das ist von außen nicht immer leicht zu erkennen. Einerseits betont die Gemeinschaft gern, dass Frauen vor Gott genauso viel wert sind wie Männer. Nicht ohne Stolz verweist man auch auf die Bildungserfolge der Ahmadi-Frauen. Lange war es in Deutschland sogar so, dass unter den Ahmadis mehr Frauen studierten als Männer. Andererseits finden sich in Internetforen und Nachrichtenportalen viele Berichte von Aussteigerinnen. Wer die strikten Regeln der Gemeinschaft nicht befolge, dem drohten soziale Ächtung oder gar der Ausschluss, erzählen sie. Die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus kennt diese Art von Kritik. Sie sagt, die Geschlechtertrennung werde in der Ahmadiyya strenger praktiziert als in vielen anderen muslimischen Gemeinden. Dort stellten Frauen traditionelle Lehrmeinungen zunehmend in Frage, auch mit theologischen Argumenten. Das aber werde innerhalb der Ahmadiyya durch die Strukturen erschwert.
Ich würde nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber es ist sehr viel schwieriger, weil es da eben diese klare Position des Kalifen gibt. Der kann dann sehr, sehr klar sagen, so und so ist das und alles andere ist Minderheitsmeinung und das gilt für uns nicht.
Eine Konferenz in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Chola Mariam Hübsch stellt die Ahmadi-Frauenorganisation Lajna Imaila vor. Eigenen Angaben zufolge ist sie mit 20.000 Mitgliedern die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Die Frauen organisieren eine jährliche Konferenz und verschiedene Weiterbildungen. Sie veranstalten religiöse Wettbewerbe und engagieren sich im Dialog.
Und das ist, glaube ich, der wichtigste Hinweis an dieser Stelle, dass das eben völlig unabhängig von den Männern geschieht und die Frauenorganisation sich eigenständig finanziert. Die Männer können der Frauenorganisation nicht reinreden, was die Projekte angeht, was die Umsetzung angeht.
Ob das nicht auch ein Nachteil sein könne, hakt die Moderatorin nach. Schließlich gäbe es dann ja auch wenig Austausch. An größeren Projekten arbeite man natürlich schon zusammen, räumt Hübsch ein. Aber viele Dinge würden die Frauen eben selbst übernehmen, etwa in der Medienabteilung. Da machten Frauen bei der Ahmadiyya auch Kamera und Schnitt.
Also das ist ja schon so, dass wenn man alles macht, wenn man auch die Technik macht, wenn man auch das macht, was normalerweise gerne von Männern übernommen wird, dann führt es auch dazu, dass Frauen Abteilungen besetzen, die üblicherweise eher Männer dominiert sind, dann neue Skills für sich entdecken und dann auch ja, neue Kräfte frei werden.
Diese Erfahrung bestätigt sich auch in einem ganz anderen Kontext, nämlich in reinen Mädchenschulen. Leonie Herwarz-Emden, Professorin für interkulturelle Pädagogik, hat sich lange damit befasst. Sie sagt, Studien konnten zeigen,
dass Mädchen hier eine breitere Entfaltungsmöglichkeit haben und nicht durch stereotype Begrenzungen sozusagen gleich von Anfang an behindert werden in der Entfaltung.
Wenn keine Jungs in der Nähe sind, können Mädchen sich eher für Physik oder etwa Informatik interessieren, weil sie keine Angst haben müssen, dafür als männlich abgestempelt zu werden. Ähnliches ließ sich in den 1980er Jahren auch für Mädchen aus türkischen Gastarbeiterfamilien zeigen, sagt Herwarz-Emden. Sie seien unerschrockener auf naturwissenschaftliche Fächer zugegangen.
Weil die eben nicht erlebt haben in ihrer eigenen Sozialisation und ihren segregierten Räumen, dass diese Fächer belegt sind mit Männlichkeit.
Die Frauenräume der Ahmadiyya sind nicht als Kritik am Patriarchat entstanden, sondern, ebenso wie traditionelle Mädchenschulen, eher aus ihm heraus. Doch genau wie Mädchenschulen gewähren sie Frauen heute auch Möglichkeiten und Freiräume, die es anderswo nicht gibt. Daraus muss keine Revolution entstehen. Aber sollte eine Ahmadi-Frau irgendwann eine anstoßen wollen, sind das keine schlechten Voraussetzungen.
Sagt Julia Lai. Es gibt in der muslimischen Tradition übrigens auch Orte, an denen sich die Frauen ganz bewusst für die komplette Trennung von Männern entschieden haben. In China etwa gibt es schon seit Jahrhunderten Moscheen, die von Frauen errichtet wurden und nur von ihnen besucht werden. Und in Los Angeles, in Kalifornien, gibt es seit 2015 die sogenannte Women's Mosque of America. Dort leiten Frauen die Gebete und halten sogar die Freitagspredigt, die traditionell nur den Männern zusteht. Religiös bestimmte Trennung von Frauen und Männern, da lohnt es sich natürlich auch übers Christentum zu sprechen. Das Offensichtlichste ist natürlich die Sache mit dem Amt. In der katholischen Kirche dürfen Frauen nicht zu Priesterinnen und Diakoninnen geweiht werden, obwohl immer mehr Frauen sich das wünschen. Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen, jedenfalls nicht direkt, sondern ich möchte über einen Ort sprechen, an dem Frauen religiös selbstbestimmt leben konnten, als das im Rest der Gesellschaft noch nicht möglich war. Ich möchte übers Kloster sprechen. Und dazu habe ich eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich intensiv mit Frauen in Klöstern beschäftigt hat, nämlich Henrike Lähnemann. Sie lehrt mittelalterliche deutsche Literatur an der Universität Oxford. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Lähnemann, Klöster und selbstbestimmtes Frauenleben, das scheint erstmal ja nicht so richtig zusammenzugehen. Kloster kommt von Klaustrum und das heißt das Abgeschlossene, das Weggeschlossene. Und das meint natürlich die Klausur, die sogenannte, die nur von den Nonnen betreten werden darf, die Nonnen aber auch nur im Ausnahmefall verlassen dürfen. Was daran, was an einem Leben in Klausur ist selbstbestimmt?
Erstmal ist das Wort Klausur durchaus positiv besetzt für die Nonnen. Biblisches Vorbild ist der Hortus Conclusus, der beschlossene Garten aus dem Hohenlied. Und die Nonnen sehen sich als die Privilegierten, die zu diesem besonderen Schutzraum Zutritt haben, den kein anderer sonst betreten darf und sie auch dort nicht stören darf.
Wie abgeschlossen von der Welt muss man sich denn so eine Klausur vorstellen?
Es wird schon auch inszeniert wie eine Begräbniszeremonie, aber gleichzeitig auch wie eine Hochzeitszeremonie. Es ist der Abschied von der Welt, aber es ist die Aufnahme mit einem großen Fest in eine neue Gemeinschaft und die Verlobung mit dem Bräutigam Christus, der die neue Familie stellt. Und bei diesem Rite de Passage begleiten die Familien auch die Mädchen ins Kloster im Spätmittelalter. Das heißt, es wird ein großes Fest ausgerichtet, so wie auch sonst ein weltliches Hochzeitsfest ausgerichtet worden wäre. Und da kommen die Eltern und die Verwandten mit den Mädchen hinein ins Kloster. Später können sie die Mädchen wieder besuchen. Und je nach Strenge des Klosters und der Reform, die dort stattgefunden hat, ist die Begegnung nur übers Sprechfenster möglich. Oder es ist doch auch ein persönlicher Austausch möglich. Was auf jeden Fall möglich ist, ist der gemeinsame Gottesdienst.
Es gibt ja christliche Klöster seit dem 4. Jahrhundert. Waren da von Anfang an auch Klöster für Frauen mit dabei?
Grundsätzlich gehen Frauengemeinschaften auf die gleichen Wurzeln zurück wie Männergemeinschaften, nämlich auf die Zeit der Wüstenväter und auch Wüstenmütter. Es gab also durchaus von Anfang an das Bestreben, ein kontemplatives Leben zu führen, sowohl unter Frauen wie unter Männern. Ab dem 4. Jahrhundert gibt es dann auch religiöse Frauengemeinschaften in Italien. Zum Beispiel die Frauenklöster, wie wir sie kennen, sind dann eigentlich beruhend auf der Benediktregel, die im 6. Jahrhundert eingeführt wurde, benediktinische Gemeinschaften. Und das entwickelt sich parallel und auch in Wechselwirkung mit den Männerklöstern. Es gibt also durchaus zum Beispiel im Frühmittelalter schon Doppelklöster, die dann jeweils von, jedenfalls in Westeuropa, von den Äbtissinnen geleitet werden. Also das Männer- und das Frauenkloster, die auf dem gleichen Areal existierten, aber unter gemeinsamen geistlichen Leitung einer Frau.
Was lockte die Frauen ins Kloster?
Ich würde sagen, es sind viele Faktoren und wir können natürlich nicht mehr historisch in das Seelenleben oder den Kopf einer Nonne blicken. Aber ein großer Attraktivitätsfaktor waren die Bildungsmöglichkeiten, die sich Frauen erschlossen in einem Umfeld, wo Bibliotheken zur Verfügung standen, wo ein gelehrter Austausch möglich war, wo im Grunde wie vor moderne Universitäten Kräutergärten als Laboratorien zur Verfügung standen und wo ein tägliches Leben mit Schrift möglich war. Aber darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, sich ganz einem kontemplativen Leben zu widmen. Und die mittelalterliche Anschauung war, dass eine Gesellschaft beides braucht. Die Vita activa und die Vita contemplativa. Und das Kloster bot die Möglichkeit, dieses für Frauen die einzige Möglichkeit, wirklich ein solches kontemplatives Leben zu führen.
Galt das für alle Frauen? Also galt das auch für arme, wissbegierige Frauen? Konnten die auch in dieses Leben eintreten?
Für Frauen, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, ihre Familienausstattung als Brautgabe mit einzubringen ins Kloster, gab es die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Arbeitskraft einzubringen. Als Laienschwestern, sogenannte Konversen, trat sie meistens etwas später ein als die Nonnen, die die Schulbildung im Kloster durchliefen und konnten aber hochgeschätzte Positionen einnehmen als zum Beispiel Textilarbeiterinnen, diejenigen, die die anderen Nonnen anleiteten, wie Teppiche herzustellen waren. Oder auch die Chefköchin des Klosters war meist eine weltlich ausgebildete Frau oder ein Teenager, die dann schon mit diesem Wissen des Kochens eintrat ins Kloster, dann dadurch Anteil haben konnte an dem Gebetsleben der Nonnen, eine reduzierte Last an Gebetsstunden hatte, aber zu allen Festtagen zum Beispiel mit auf dem Nonnenchor sein konnte und an dem Dunstkreis der Heiligkeit quasi Anteil nehmen konnte.
Aber das heißt, wenn man als Frau Bildung und Wissen haben wollte, dafür musste man wirklich in diese Klausur vordringen. Das ging nur in diesem abgeschlossenen Frauenraum.
Der abgeschlossene Frauenraum ist tatsächlich der Ermöglichungsraum für Bildung. Außerhalb dessen im weltlichen Bereich war es adligen Mädchen noch möglich, die dann einen Hofkleriker hatten, der sie im Lesen und Schreiben unterweisen konnte. Bücher sind der einzige Bestand, der in weiblicher Linie vererbt wird, zum Beispiel im weltlichen Bereich, weil davon ausgegangen wurde, dass eher die Frauen einer Adelsfamilie als die Männer lesen konnten. Dann im Spätmittelalter eröffnet die Stadt die Möglichkeit für Frauen zur Bildung, aber das war dann ein ganz stark utilitaristisch ausgebildetes Bildungssystem, was darauf abzielte, dass zum Beispiel Frauen in den Hansestädten Buchführung lernten, um da den Männern zur Hand gehen zu können.
Ist in diesen Frauenräumen auch eine eigene Form von Spiritualität entstanden, wenn das ja hauptsächlich Frauen waren, die da über den Glauben nachgedacht haben?
Es ist schon deutlich, dass gerade in den Frauenklöstern sich eine starke brautmystische Bildung entwickelt und dass die Frauen auch sich dafür einsetzen, dass die Texte, die sie selbst schrieben als Meditation für erstmal für sich, auch an ein weiteres Publikum gelangten. Das heißt, wir wissen, dass Frauen im Kloster auch übersetzend tätig sind, die Frauen aus dem Umkreis von Kloster Helfdar, also Mystikerinnen wie Mechthild von Magdeburg, Gertrud die Große, Mechthild von Hackeborn, gehörten zu den meistgelesenen SchriftstellerInnen und also wirklich Schriftsteller und Schriftstellerinnen des Spätmittelalters im religiösen Bereich. Und wir finden Exzerpte davon quer durch Deutschland und Skandinavien verbreitet.
Sie haben ja vor allem über Klöster im Spätmittelalter geforscht, also im 15., 16. Jahrhundert. Und wer in dieser Zeit ins Kloster ging, tat das als ein Mädchen von ungefähr ab 5 Jahren und spätestens bis 12 Jahre. Danach war man dann volljährig und heiratsfähig. Kann man da wirklich von Freiwilligkeit und von eigener Entscheidung sprechen?
Das ist natürlich eine schwierige Sache und die Klöster wussten auch, dass sie immer die Balance finden müssen, das Leben attraktiv zu machen. Und gleichzeitig so von Regel bestimmt, dass es die Mädchen bei der Stange hielt. Denn die Eltern konnten das Kind zwar ins Kloster bringen, aber konnten das ewige Gelübde nicht für das Kind abnehmen. So wie auch bei einer Taufe die Eltern für das Kind sprechen können, aber nicht die endgültige Entscheidung, wie das Gottesverhältnis sich gestaltet, treffen können. Das heißt, es war ein sorgfältig gestaffeltes System von Belohnungen und Fortschritt, was eingebaut war, dass es den Mädchen attraktiv machte, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wenn dann die ewige Profess abgelegt werden sollte, sich für das Kloster zu entscheiden und nicht zu sagen, nein, ich lehne diese Ausbildung, die ich genossen habe, ab und möchte lieber in die Welt zurückkehren. Theoretisch stand es allen offen, die bis zu diesem Zeitpunkt im Kloster gewesen waren, auch das Kloster wieder zu verlassen.
Wenn wir den Sprung vom Spätmittelalter ins Heute machen, die Frauen heute treten ja viel später ins Kloster ein, meist so zwischen 30 und 40. Wie verändert das die Gemeinschaften?
Es bedeutet einen großen Gewinn natürlich, wenn man, so wie es die Laienschwestern im Mittelalter mitbrachten, die Berufserfahrung von Frauen mit einbringen kann. Andererseits hat man dadurch natürlich auch sehr viel stärker individuelle Biografien, die mit eingebracht werden, wo man sich dann erst zusammenraufen muss zu einer Gemeinschaft.
In Deutschland leben zurzeit übrigens ungefähr 11.000 Frauen in einem Orden, wobei weit über 80% von ihnen schon im Rentenalter sind. Es scheint, dass der Bedarf für diesen autonomen Frauenraum für Bildung in Zeiten von Emanzipation und allgemeiner Bildung gesunken ist. In anderen Weltregionen sehen die Zahlen ganz anders aus. Einen herzlichen Dank an Henrike Lehnemann. Sie forscht an der Universität Oxford zu mittelalterlicher deutscher Literatur. Und zusammen mit der Historikerin Eva Schlottheuer hat sie gerade ein Buch über das Leben von Nonnen in norddeutschen Frauenklöstern veröffentlicht. Unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter, heißt es, ist erschienen bei Propylen und 222 kurzweilige Seiten kosten 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Um christliche Frauenorden ging's gerade. Aber wer spezielle Orte für Frauen sucht, wird auch im Buddhismus fündig. Denn auch dort gibt es Klöster von Anfang an, auch für Frauen. Buddha wollte die Gleichberechtigung der Geschlechter, sagen feministische Buddhistinnen. Und das auch schon um 500 vor Christus im damaligen Indien. Aber wie selbstbestimmt leben buddhistische Nonnen an solchen Frauenorten? Lange Zeit unterstanden die buddhistischen Frauenorden zum Beispiel den Männerorden, hatten Frauen nicht den gleichen Status. Wie wirkt sich das auf buddhistische Frauenorte heute aus? Sind sie Orte der Selbstbestimmung oder der Nachordnung? Danach hat Mechthild Klein gefragt.
Es gibt buddhistische Frauenorden und es gibt buddhistische Männerorden. Traditionell hat sich die Geschlechtertrennung gehalten, nicht zum Schutz der Männer, sondern weil beide, die Mönche und die Nonnen, generell dem Zölibat verpflichtet sind.
Es geht ja darum, die Erleuchtung zu erreichen und alle Anhaftungen abzulegen. Und da ist die Anhaftung an Sex ist das größte Hindernis, was uns auch im Samsara hält, also im Kreislauf der Wiedergeburten. Und Mönche und Nonnen haben ja den großen Wunsch, diese Erleuchtung in diesem Leben zu erreichen und ihr Leben Vollzeit der Praxis zu widmen.
Eben der buddhistischen Meditationspraxis und der Lehre, sagt die buddhistische Chan-Nonne Shifu Simplicity. Chan ist der chinesische Name für Zen-Buddhismus. Shifu ist Vorsitzende der Deutschen Buddhistischen Ordensgemeinschaft, einem Zusammenschluss buddhistischer Nonnen in Deutschland. Der Titel Shifu heißt so viel wie Lehrerin. Die Nonne hat in Berlin ein kleines Meditationszentrum gegründet namens Miao Fa. Auch dort sitzen die Meditierenden getrennt nach Geschlechtern.
Wir sind ja aber alle Menschen, wir sind ja noch nicht erleuchtet. Und um nicht abgelenkt zu werden durch sexuelle Einflüsse, deswegen gibt es verschiedene Regeln, die den Umgang mit Menschen des anderen Geschlechts limitieren, beziehungsweise dass man halt gar nicht in die Versuchung geführt wird, dass man jemanden attraktiv findet und sich gedanklich dann eben mit solchen Themen dann quasi der Geist okkupiert wird oder nicht in die Versuchung geführt wird, sich zu verlieben.
14 Jahre lang hat die aus Deutschland stammende Frau zuvor in einem Chan-Kloster in Taiwan als Nonnen gelebt. Traditionell sind die Nonnen in Taiwan gut aufgestellt. Rund 80% der Ordensleute sind Nonnen, sagt Shifu. Nur 20% sind Mönche. Die Nonnen lehren an Universitäten und machen Unterweisungen. Es existiere zwar eine Hierarchie, aber aufgrund der sonst gleichberechtigten Möglichkeiten für Nonnen gäbe es aus ihrer Sicht keinen Grund für eine Bewegung der Selbstermächtigung, sagt Shifu Simplicity. Geschlechtertrennung ohne Benachteiligung also?
Ich glaube, wir müssen mehr verstehen, dass damals in der indischen Gesellschaft das einfach so war, dass Männer sich nicht mit Frauen vermischt haben, sondern dass die immer getrennt gesessen haben. Das gehörte einfach zu der Kultur dazu. Das ist auch heute noch oft so. In modernen Gesellschaften verändert sich das. Aber in den traditionellen Gesellschaften ist das noch immer so.
Sagt die buddhistische Nonne Carola Ruloff, die an der Universität Hamburg als Gastprofessorin lehrt. Sie verweist auf die andauernde Geschlechtertrennung auch in Ritualen, die in buddhistischen Pagoden bis heute zelebriert werden. Auch auf Tagungen erhalten Mönche vor den Nonnen ihre Unterkunft, wenn sie zusammentreffen. Kein Ladies first auch beim Essen. Zuerst dürfen die Mönche ans Buffet, dann kommen die Frauen.
Das begründet man damit, dass man sagt, weil der Mönchsorden gegenüber dem Nonnenorden älter ist, weil der ja schon bestand und die Nonnen erst später dazukamen und dass man hier das Senioritätsprinzip, das auch innerhalb des Ordens gilt, so umsetzt.
Die Zeit ist reif für einen Umgang auf Augenhöhe und die buddhistischen Nonnen haben sich selbst Räume des Empowerments geschaffen, der Selbstermächtigung, um voneinander zu lernen. Und zwar traditionsübergreifend für Buddhistinnen aus Asien. Alle 2 Jahre findet eine Tagung von buddhistischen Nonnen und Laienfrauen in Asien statt. Ihr selbstbewusster Name ist Sakya Dita, Töchter des Buddha. Ruloff gehörte zu den Gründungsmitgliedern in den 80er Jahren. Jetzt, Ende Juni, findet wieder ein Treffen statt, diesmal in Südkorea. Dort tauschen sich die Frauen über Strategien aus, wie sie in der überkommenen Hierarchie besser zu ihrem Recht kommen, sagt Ruloff.
Ich glaube, dass viele sich dieser Hierarchien eben gar nicht bewusst sind, dass sie da schon Teil davon sind, wenn sie sozusagen Teil der offiziellen Institution, Kirche oder wie man es jetzt nennen will, Religionsgemeinschaft ist. Aber die sind auf jeden Fall da und spielen auch eine Rolle. Und gerade im Bereich der Rituale merkt man es eben, wer dann was machen darf.
So dürfen Frauenorden zwar die Novizinnen aufnehmen, aber bei der höchsten Weihe sind die Männer bzw. die Mönche wieder zuständig, sagt Carola Ruloff. Diese Prozedur, vergleicht die Buddhismusprofessorin, sei ähnlich in den katholischen Frauenorden. Auch dort müsse ein Priester für die ewige Profess oder beim Abendmahl zuständig sein.
Das heißt, letztlich werden Frauen, selbst wenn sie über Jahrhunderte und Jahrtausende das alles studiert haben und heute auch zum, wenn man so will, Theologiestudium zugelassen sind, auch im Buddhismus, wenn sie die ganzen Studien machen dürfen, geht man trotzdem immer noch von dem Anfängerstadium aus, also dass 2000 oder 2500 Jahre nicht reichen, um das gelernt zu haben, wie man das alleine selbstständig machen kann. Also sie werden in dieser Abhängigkeit gehalten.
In Thailand zum Beispiel gab es keinen anerkannten Nonnenorden. Die zölibatär lebenden Frauen wurden daher auch nicht gefördert. Sie bekamen auch keine staatliche Absicherung oder Ausweispapiere mit ihrem Ordensnamen. Die Nonnen beschlossen, sich aus der Schwestertradition von Sri Lanka die höchste Ordensweihe geben zu lassen. Trotzdem gab es keine Anerkennung vom obersten thailändischen Mönchsgremium. Man hat dann eine ungewöhnliche juristische Lösung gefunden, erzählt Ruloff.
Dann haben sie entschieden, dass diese buddhistischen Nonnen, obwohl mehr als 90% der Bevölkerung in Thailand buddhistisch sind, dass diese Nonnen wie eine Minoritätenreligion zu behandeln sind. Weil die Mönche ja gesagt haben, nee, die gehören nicht zu uns, wir ordinieren keine Nonnen. Die sind ja von Mönchen in Sri Lanka ordiniert worden und nicht von uns hier in Thailand.
Mit diesem Minoritätenstatus ist der thailändische Nonnenorden nicht dem Männerorden unterstellt. Sie sind autark, dürfen aber auch nichts mitbestimmen in der überkommenen Tradition. Augenhöhe sei das nicht, aber die Nonnen sind nun als Religionsgemeinschaft anerkannt mit allen Rechten und Pflichten.
Das heißt, die Nonnen haben für sich selber das verhandelt und die Mönche hatten da kein Mitspracherecht mehr. Also das sind schon sehr interessante Ansätze, wie man versucht, eben die Frauen zu empowern.
Die Nonnen werden nun von den Traditionalisten in Thailand als Spalterinnen des Sangha angesehen. Nonnen, die die buddhistische Gemeinschaft spalten, das ist der schlimmste Vorwurf in der buddhistischen Welt. Dass es auch anders geht, zeigt die tibetisch-buddhistische Tradition im Himalaya-Königreich von Bhutan. Dort erhielten letztes Jahr 144 Nonnen erstmals vom obersten Mönch die höchsten Weihen.
Das stellt natürlich eine interessante Frage. Wie selbstbestimmt ist ein Empowerment, bei dem Frauen immer noch die Solidarität wohlgesinnter Männer brauchen, die weiter an den Hebeln der Macht sitzen? Mechthild Klein hat das für den Buddhismus durchbuchstabiert, aber das Problem reicht ja weit über den Buddhismus hinaus. Ein eigener Raum als Schutzraum, als Möglichkeit, auch religiös so leben zu können, wie es der eigenen Identität entspricht. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen nach Pakistan, in eine Gemeinschaft, für die das besonders wichtig ist. Nämlich für diejenigen, die sich dem zuordnen, was in Pakistan als drittes Geschlecht bezeichnet wird, die sogenannten Khwaja Sera. Wie sie Räume für sich in der pakistanischen Gesellschaft schaffen, wie sie dort Islam leben und wie diese Räume mit anderen Orten in Kontakt treten, Gerd Brendel hat sich einladen lassen.
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning. We are with Pakistan's first trans model, Kami Sen.
Powerful, brave, significant.
Stark, mutig, bahnbrechend, hoffnungsvoll. Als Ende 2016 Kami Sids Fotos zum ersten Mal im Netz und in Modezeitschriften auftauchten, war das Medienecho enorm. Vom pakistanischen Frühstücksfernsehen bis zur BBC und der Deutschen Welle. Alle berichteten über das Model, das der Trans-Community des islamischen Landes ein Gesicht gab. Die Fotokampagne hatte einen todernsten Hintergrund. Denn trotz Gleichstellung vor dem Gesetz werden Transfrauen in Pakistan immer wieder Opfer von Diskriminierung und Gewalt bis hin zum Mord. Gebt uns Gerechtigkeit, forderten Teilnehmerinnen auf der ersten Demonstration für Transrechte in Karachi, Kami Sids Heimatstadt, im letzten Jahr. Ein paar Monate später ist Model und Aktivistin Kami Sid in Lahore, um ein Filmfestival zu eröffnen. Ein Filmfestival nicht nur für Trans-Minderheiten.
Ich bin eine Transgender-Person und ich sehe meine Aufgabe darin, auch andere Minderheiten zu unterstützen.
Und so besteht das Publikum im Kulturzentrum Olopolomo in Lahore nicht nur aus Transfrauen, sondern auch aus Schwulen und Lesben. Die meisten fühlen sich in der bürgerlichen Nachbarschaft zu Hause. Vor den Bungalows nebenan parken SUVs. Am Eingang zum Wohnviertel wacht ein Sicherheitsdienst.
Wir sind Teil einer weltweiten Bewegung.
Aber, sagt Rana Atan, die in ihrem ersten Leben als Mann als Menschenrechtsanwalt gearbeitet hat, wir haben auch unsere eigene Geschichte.
Seit der Zeit des Mogulreichs spielte die Khwaja Sera Community eine ganz besondere Rolle in der höfischen Gesellschaft, bis bestimmte Kolonialgesetze die Community kriminalisierten.
Aus der Zeit, als Transgender-Frauen an indischen Fürstenhöfen als Musikerinnen und Tänzerinnen hohes Ansehen genossen und ihre eigenen Häuser unterhielten, stammt der Begriff Khwaja Sera.
Die Gemeinschaft der Khwaja Sera wird nicht von Biologie definiert, sondern durch Kultur.
Eine Kultur, die bis heute lebendig ist. Mit eigenem Dialekt, eigener Musik und einer alternativen Familienstruktur. Nili Rana steht am Rande der diversen Teegesellschaft beim Filmfestival. Sie ist deutlich älter als die meisten hier. Statt Sari trägt sie das traditionelle Shalwar Kameez, ein knielanges, langärmeliges, besticktes Hemd über weiter Hose und die Dupatta, einen Schal über den Kopf.
Bis heute leben die meisten Khwaja Sera in eigenen Wohngemeinschaften mit einer Mutter als Haushaltsvorstand, der von allen respektvoll Guru genannt wird, und ihren Chellas, ihren Jüngerinnen oder Schülerinnen.
Die Wohngemeinschaften werden Deras genannt, das alte Wort für Kloster. Auch Nili Rana gehört als Chella zu einer Dera. Wir verabreden uns zu einem Besuch für den nächsten Abend. Nili Ranas Dera liegt am anderen Ende von Lahore in einer kleinen Leutegegend. Kein Sicherheitsdienst bewacht hier den Eingang zum Viertel. Auf der engen Gasse parken Motorroller statt Autos. Hier wohnt Niliranas Guru, gemeinsam mit vier ihrer Chelas. Ein reiner Frauenhaushalt, betont Nili.
Weil wir eine religiöse Familie sind, sind Männer hier nicht erwünscht. Wenn wir ein religiöses Fest feiern, den Koran rezitieren, gemeinsam beten, kommen auch die anderen Frauen aus der Nachbarschaft.
Beziehungen mit einem festen Partner haben in diesem traditionellen System der Wahlfamilie keinen Platz.
No boyfriends.
Bei diesem Thema reden alle durcheinander.
Wir finden es besser, wenn wir keine männlichen Partner haben. Wir leben das Sufi-Modell von geistiger Liebe. Nach dem Sex respektieren Männer einen doch sowieso nicht mehr.
Boyfriends, no respecting. No respect.
Nilirana und die anderen verstehen sich als gute Musliminnen. Von Gott berufen, als Frauen zu leben. Und sie legen großen Wert darauf, dass keine von ihnen hier in dieser Dera als Sexarbeiterin ihr Geld verdient, wie das viele andere Quatschaseras müssen. Bei der Straßenprostitution und beim Betteln sind Transfrauen am gefährdesten, erzählt Neli, die als Vermittlerin bei Konflikten mit der Polizei arbeitet und Quatschaseras hilft, gegen Übergriffe vorzugehen. Zu Hause, im Dera, verlassen sich ihre Schwestern auch auf göttlichen Beistand.
Wir beginnen jeden Morgen mit einem Gebet und dann treten wir zum Beispiel bei Hochzeiten auf und besuchen Familien, in denen gerade ein männliches Kind zur Welt gekommen ist, um es zu segnen und zu singen.
Denn der lautstarke Besuch im Haus der Wöchnerin mit Instrumenten und Wiegenliedern verheißt Glück. Segen gegen Geld. Was immer die Chelas verdienen, bekommt die Mutter Guru, die dafür für alle sorgt. Ein System auf Gegenseitigkeit, verwurzelt in einer langen Tradition. Nilis Guru, Sakia, lebt seit einem halben Jahrhundert als Quatscha Sera. Sie war 15, als sie ihre biologische Familie in einer Kleinstadt eine Autostunde weit weg von Lahore verließ.
Die Quatschaseras haben bei der Hochzeit einer Cousine gesungen und ein Onkel hat ihnen von mir erzählt, dass es in der Familie auch einen Jungen gibt, der so ist wie sie. Meine Quatschasera-Schwestern wollten mich gleich mitnehmen. Meine Eltern waren erst dagegen, aber dann haben sie mich doch ziehen lassen. Und ich war total froh, denn meine neuen Verwandten haben mich gut behandelt.
Hat sie ihren Schritt je bereut? Guru Sakia zieht lange an ihrer Zigarre.
All meine Schülerinnen haben mich immer respektiert und deswegen habe ich nie meine Familie vermisst. Denn das hier ist meine Familie.
Und dann holen die Quatschaseras ihr Harmonium und die Trommeln hervor und singen einen alten Bollywood-Song. Herz verschenken, Herzen brechen. Das ist doch ein und dasselbe. Liebe, ein Traum, den die Quatschaseras auf Hochzeiten besingen. Ihre Herzen gehören der Wahlfamilie und vielleicht Allah.
Gerd Brendel hat mit Quatschasera in Pakistan gesprochen und uns mitgenommen in ihre ganz besondere Lebensgemeinschaft. Sie können unsere Sendung Religion auch im Radio hören, nämlich immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft Ihr Ding sind, dann gibt's die auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.